Hallo und herzlich willkommen zu Seelenfutter, unserem Podcast über Lyrik und biblische Texte. Diesmal begrüßen wir euch zu unserer 13. Folge. 13, das ist meine Glückszahl, muss ich hier dazu sagen. Und hallo Friedemann.
Ja, hallo Susanne, die 13, deine Glückszahl, dann bin ich mal gespannt, was heute so passiert in dieser Folge, die wir betiteln mit den Worten von Nichtgesagtem und der Wärme des Lebens. Also, wenn das kein Titel ist, Susanne, ich grüße dich in Tating, Susanne Gasowski, Publizistin, Journalistin, Autorin, Podcasterin bei Seelenfutter, jetzt zum 13. Mal.
Ja, und Friedemann Magor, Pastor in Husum und ja ebenfalls Podcaster und derjenige, der uns heute das erste Gedicht mitgebracht hat und die erste Lyrikerin.
Richtig, das erste Gedicht heute hat geschrieben Marie-Louise Kaschnitz. Das heißt, das Wesentliche nicht gesagt, Fragezeichen, Fragezeichen. Und das ist ja so eine, glaube ich, Grundsatzfrage, eine Fundamentalfrage, die sie mit diesem Gedicht stellt. Ein paar Strichlein zu ihr und ihrem Leben. 1901 in Karlsruhe geboren, 1974 verstorben in Rom. Kommt aus einem ganz adeligen, wohlsituierten Elternhaus und hat, ließ mich aufmerken, nach der Schule eine Lehre als Buchhändlerin gemacht. 25 hat sie geheiratet und mit ihrem Mann, der Archäologe ist, an verschiedenen Orten so abwechselnd gewohnt. Rom, Königsberg, Marburg, Frankfurt am Main. 1933 ihr erster Roman, dann Essays, Erzählung und wunderbare Lyrik. Später auch viel Hörspiel. Und ein wunderbares Werk und ein interessanter Mensch, den man da zwischen den Zeilen raushört. Man verbindet mit ihr die Stärkung des Ichs im Gedicht, also des lyrischen Ichs. Und das, daraufhin habe ich nochmal das Wesentliche nicht gesagt, mir angeguckt, da kommt das Wort Ich gar nicht vor. Und doch ist es, glaube ich, so ein ganz persönlicher Text mit so einem Resümee oder einer Art künstlerischer Lebensbilanz. Nehme ich mal vorweg. Aber hör mal, was du darin wahrnimmst, Susanne, ich lese mal vor. Das Wesentliche nicht gesagt, nicht gesagt, was von der Sonne zu sagen gewesen wäre und vom Blitz nicht das einzig Richtige, geschweige denn von der Liebe. Versuche, Gesuche, misslungen, ungenaue Beschreibung. Weggelassenes Morgengrot, nicht gesprochen vom Sämann und nur am Rande vermerkt den Hahnenfuß und das Veilchen. Euch nicht den Rücken gestärkt mit ewiger Seligkeit, den Verfall nicht geleugnet und nicht die Verzweiflung, den Teufel nicht an die Wand, weil ich nicht an ihn glaube, Gott nicht gelobt, aber wer bin ich, das?
Ja, aber wer bin ich, das? Von Marie-Louise Kaschnitz. Warum gerade dieses Gedicht, das mich tatsächlich ein bisschen traurig zurücklässt?
Ja, da ist eine Wehmut drin, ne? Das finde ich auch. So wie du einem Vogelschwarm nachguckst oder einer Gelegenheit, die vorbeizieht, hinterher schaust. Eine wehmütige, eine bisschen traurige Bilanz von dem, was zu sagen gewesen wäre und was nicht. Wo sie vielleicht, also wenn sie sich da selbst drin sieht, wo sie der Wahrheit und der Schönheit nicht Genüge getan hat, aber mindestens, ich weiß gar nicht, ob man das so zerknirscht lesen muss, so ein klarer Blick auf das gelenkt wird, was denn eigentlich zu sagen wäre. Und das sind die Urgewalten, Sonne, Blitz und Liebe, also diese drei, finde ich eine schöne Zusammenstellung, so diese Urkräfte. Und das ist die Poesie der Natur. von der zu reden ist, von dem Morgenrot und der Seemann da drin. Das ist ja ein wunderschönes biblisches Motiv. Damit haben wir, glaube ich, begonnen, Susanne, im ersten Podcast, ja, das Gleichnis vom Seemann. Also von dieser Kraft, die aussät und dann wächst etwas zwischen Unmöglichem, kommt aber doch was Mögliches hervor. Und die Aufgabe, was zu sagen ist, ist zu stärken. Und ganz bezaubernd finde ich diesen Schluss in der wirklich extrem reduzierten Sprache. Also da lässt sie ja fast alles weg. Und dann hat sie den Teufel nicht an die Wand gemalt, sie glaubt nicht dran und sie hat Gott nicht gelobt. Aber wer ist sie schon, dass sie Gott loben,
dass ihr das anstellt,
kann, soll? Also ich finde, es ist in dieser Ehrlichkeit und in dieser Tiefe wunderbar, und die Melancholie, sie ist eben so echt. Sie ist nicht in Pastell gemalt, sondern sie ist ganz, ganz echt. Ja, das liebe ich dran.
Ich finde das auch. Ich habe das tatsächlich, dieses nicht genug gewesen sein, ja, das, also ungenaue Beschreibung, euch nicht den Rücken gestärkt, den Verfall nicht geleugnet, Gott nicht gelobt, aber wer bin ich, dass mir das überhaupt anstünde? Also dieses nicht genügt haben, das ist mir besonders nahe gekommen. Das ist überhaupt nicht negativ, sondern ich kann sie darin durchaus verstehen. Also ich weiß, was sie meint, und kann dieses Gefühl auch mitgehen. Tatsächlich nicht, vielleicht nicht wirklich gewusst zu haben, was das, oder sich nicht wirklich konzentriert zu haben darauf, was das Wesentliche ist, und es deswegen nicht genannt zu haben und das ein wenig zu bedauern. Es hat ja ein bisschen was von Bedauern, so diesem Hinterherschauen und denken, ach, hätte ich doch. Das kann ich verstehen, und das finde ich auch, dass sie das ganz großartig auf den Punkt gebracht hat.
Ja.
Und wirklich mit ganz wenigen Federstrichen, Gesuche misslungen, ungenaue Beschreibung. Unglaublich, ganz schön.
Ich finde, wir lesen darin auch die schwere Arbeit als Schriftstellerin, also diesen enormen Anspruch, dieses Abringen der Wörter und immer wieder versuchen, und es ist immer noch, ist das Wesentliche gesagt, ach, es muss noch mehr. Also das ist offenbar in ihrem Bild, und ich glaube, das ist sehr realistisch. Es fällt Menschen nicht einfach so in den Schoß, dass die Worte passen, sondern es ist eine ganz ehrliche, aufreibende Arbeit, die sie hier benennt. Und diese, also dies fast Skrupulante darin, das ehrt sie sehr, da verneige ich mich vor.
Ja, das hat sie wirklich ganz großartig gemacht. Ich habe dann etwas gesucht, vielleicht, wenn ich das jetzt direkt darauf antworten darf, das so ein bisschen entlastet, weil ich das kenne und verstehen kann, dieses Gefühl, mein Gott, ich bin nicht genug gewesen. Und habe deswegen, wenn ich das direkt anschließen darf, den Vers 4 vom Psalm 139 dazugestellt, der mir in diesem Gefühl so ein bisschen Trost spendet. Ja? Soll ich ihn zitieren jetzt?
Bitte.
Ja,
bitte.
Ne? Er passt jetzt, glaube ich, ganz gut. Mm. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest.
Okay. Ja, das ist wirklich ein Gegengewicht, ne?
Also für mich war es das, ja. Es ist, oder ist es das immer wieder? Es ist, also ich kenne ja dieses Abringen durchaus, weil ich selber Texte schreibe und weiß, dass das ein Handwerk ist, wo man immer wieder die Pfeile ansetzt und nie wirklich ganz mit sich zufrieden ist. Das ist aber, glaube ich, wahrscheinlich nicht nur beim Texten so, sondern das wird bei jeder Art von Kunstfertigkeit so sein, oder auch mit Sicherheit auch beim Komponieren, oder man ist, wenn man Projekte hat, ganz selten wirklich komplett zufrieden und hat das Gefühl, jetzt ist es perfekt. Ja? Perfekt ist es ohnehin nie. Und es dann aus der Hand zu geben und auch noch einem Publikum vorzustellen, ist ja unsagbar mutig. Und man ist dann auch sehr schutzlos. Und dann gibt mir das hier so ein bisschen Halt. Ja? Es ist kein Wort auf meiner Zunge. Ich muss es gar nicht wirklich perfekt haben. Und ich muss nicht alles sagen, weil du, Herr, weißt ohnehin schon alles. Ja? Also es ist bei dir, ist es sicher. Und du siehst auch das, also du siehst auch das, was ich nicht geschafft habe oder was ich vielleicht weggelassen habe.
Ja.
Oder ne, wie sie sagt, was ich gesucht und was misslungen ist und was mir ungenau gelungen ist, das verstehst du und das siehst du und das bewertest du aber gar nicht.
Ja.
Und das ist sehr entlastend.
Ja, ja, absolut. Also ich hake nochmal ein bei dem Stichwort der Perfektion. Dieser Anspruch auf Perfektion ist ja so wichtig, weil er zur Exzellenz anfeuert und gleichzeitig ist er so zerstörerisch. Weil es dem ja nicht zu genügen ist. Also, wie denn? Und dieser Druck zur Perfektion, der fließt hier ab. Kein Wort auf meiner Zunge, das du nicht wüsstest. Alle Worte, die Gesagten und Ungesagten, das finde ich sehr schön, wie du das nennst. Ja. Die sind alle schon da bei Gott. Und, und wenn ich es in der Welt und im Beruf und in der Kunst, wenn ich mich abstrampel, aber an der Stelle ist sozusagen die Hand schon drüber gelegt. Ja, schön. Mhm. Siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest.
Das du nicht, Herr, ja.
Ja.
Mich beruhigt das sehr. Ja, magst du Frau Kaschnitz dazu nochmal lesen?
Gerne. Das Wesentliche nicht gesagt. Nicht gesagt, was von der Sonne zu sagen gewesen wäre und vom Blitz nicht das einzig Richtige, geschweige denn von der Liebe. Versuche, Gesuche, misslungen. Ungenaue Beschreibung. Weggelassenes Morgenrot, nicht gesprochen vom Sämann und nur am Rande vermerkt den Hahnenfuß und das Veilchen. Euch nicht den Rücken gestärkt mit ewiger Seligkeit, den Verfall nicht geleugnet und nicht die Verzweiflung. Den Teufel nicht an die Wand, weil ich nicht an ihn glaube. Gott nicht gelobt, aber wer bin ich das? Marie-Louise Kaschnitz.
So schön.
Von nicht Gesagtem, da haben wir jetzt schon ein bisschen aufgelöst von unserem 13. Seelenfutter-Titel. Und im zweiten Teil stellst du uns ein Gedicht vor, Susanne, leg los.
Ja, ein Gedicht von Erich Fried. Ich habe ein bisschen gesucht bei ihm, natürlich zum einen das Gedicht gefunden, das ich gleich vorstellen werde und das den zweiten Teil unseres Titels auflöst, der Wärme des Lebens. Aber ich bin bei ihm auf ein Zitat gestoßen, was mich sehr angerührt hat. Er ist 1921 in Wien geboren und hat sein Erwachsenwerden einmal so zusammengefasst. Ich zitiere, der Einmarsch der deutschen Truppen in Österreich 1938 verwandelten mich schlagartig von einem österreichischen Oberschüler in einen verfolgten Juden. Er ist schlagartig erwachsen geworden in dieser Zeit und dieses Trauma hat ihn, glaube ich, sein Leben lang verfolgt. Sein Vater ist von der Gestapo ermordet worden, er floh nach London und verhalf dort kaum erwachsen unter dramatischen Umständen seiner Mutter und 70 weiteren Personen zur Flucht und blieb dann nach dem Krieg auch in England, wurde Mitarbeiter zahlreicher Zeitschriften und Kommentator deutschsprachiger Sendungen der BBC, machte sich dann mit Gedichtbänden, Romanen und Shakespeare-Übersetzungen einen Namen und war immer, und das führt wieder so ein bisschen auf dieses Zitat zurück. Ich glaube, wenn man sowas erlebt in so jungen Jahren, er war ja damals gerade erst 17, dann macht das einen unangepasst und kompromisslos und also zumindest ihn auch sehr klar in seiner Überzeugung und ist damit immer wieder in Auseinandersetzung, vor allen Dingen in der Bundesrepublik Deutschland mit dem sehr konservativen Establishment der 60er Jahre geraten. Aber hat reüssiert dann auch hier in Deutschland als Lyriker und Schriftsteller und hat am Ende seines Lebens zahlreiche Auszeichnungen eingeheimst, unter anderem den Georg-Büchner-Preis. Und er starb am 22. November 1988. Und das führt so ein bisschen, es ist jetzt ein bisschen schwierig, es führt jetzt ein bisschen zu dem Gedicht, das den Titel trägt, Bevor ich sterbe. Mhm. Bevor ich sterbe. Noch einmal sprechen von der Wärme des Lebens, damit doch einige wissen, es ist nicht warm, aber es könnte warm sein. Bevor ich sterbe, noch einmal sprechen von Liebe, damit doch einige sagen, das gab es, das muss es geben. Noch einmal sprechen vom Glück der Hoffnung auf Glück, damit doch einige fragen, was war das? Wann kommt es wieder? Erich Fried.
Großartig. Ei, bevor ich sterbe. So starke Motive. Sag, warum bist du an diesem Gedicht stehen geblieben und konntest nicht weiter?
Weil es korrespondiert natürlich so ein bisschen zu Nichtgesagtem. Bevor ich sterbe, was? Ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich ein Motiv gibt, das viele, viele Menschen verbindet in dieser Situation, nämlich darüber nachzudenken, was war wichtig oder was ist wichtig und was ist die Essenz. Und das ist natürlich eigentlich immer das, worüber wir schon ein paar Mal gesprochen haben, aber er packt es in so schöne Worte, die Wärme des Lebens, die Liebe, vom Glück der Hoffnung auf Glück. Also es muss gar nicht das Glück sein, sondern es ist ja einfach nur die Hoffnung auf Glück. Also zu wissen, es gibt Dinge, die sind so wichtig, dass man sie dann doch nochmal noch einmal sagen muss oder noch einmal sprechen muss darüber, um zu sagen, das ist es dann. Ja? Das sind die Dinge, die wichtig sind, und denkt daran, bevor ihr geht.
Mhm. Susanne, wie verstehst du diesen, es gibt ja so einen Zug, der dieses Gedicht durchläuft, von Vorbehalt, also ganz stark am Anfang, die Wärme des Lebens. Es ist nicht warm, aber es könnte warm sein, aber auch bei der Liebe, das gab es, das damit muss es geben. Sagen. Also es ist sozusagen viel auf Potenzial, aber auch auf realen Vorbehalt hingestellt. Wie gehst du damit um?
Ich glaube, also es ist ja relativ nüchtern betrachtet, oder ich habe es so betrachtet, dass ich denke, natürlich hat er recht. Also das Leben ist nicht immer warm, das Leben ist nicht immer getränkt von Liebe. Also das Schöne daran finde ich, dass er sagt, dass er weiß, dass das die Dinge ist, über die man sprechen müsste und viel mehr sprechen sollte, damit sie Einzug halten in jedes Leben. Aber er zählt sie nicht selbstverständlich dazu. Er sagt nicht, dass das sozusagen selbstverständlicher Bestandteil einer jeden Biografie und einer jeden Generation und einer jeden Umgebung ist. Und das ist natürlich stark geprägt, denke ich schon, von seiner Zeit, von dem, was er erlebt hat. Die Zeit zwischen 21 und 88 war geprägt von Umbrüchen. Das, was er erlebt hat, hat ihm gezeigt, dass die Welt alles andere als warm ist. Aber es könnte halt warm sein, wenn man darüber sprechen würde. Also er sagt, wenn wir uns wirklich darauf besinnen, was wichtig ist und schön ist am Leben, dann könnten wir es viel mehr in unser Leben holen und viel mehr in unsere Mitte holen. Das ist der Vorbehalt, aber es ist der Wunsch, lass es uns doch noch klarer machen. Und deswegen finde ich das so schön, auch mit dem Titel Bevor ich sterbe. Es hat auch ein bisschen die Wehmut von Kaschnitz. Es wäre ja schön, hätte man das, also wenn man das nicht nur kurz vor dem Tod, sondern sehr viel vorher klar hätte und deutlich machen würde und allen anderen mitteilen könnte, was wichtig ist, damit die Wärme irgendwann ins Leben kommt und ins Leben tritt.
Ja.
Es ist was so ein bisschen appellativ. Ich habe das Gefühl, du hast schon recht, es ist Potenzial da, aber er sagt ja, wie man es wecken kann. Ja, das finde
Genau,
ich daran
ja.
ganz schön.
Also es ist, um jetzt mir das eine Wort von Frau Kaschnitz jetzt nochmal auszuleihen, es ist so ein Seemann-Motiv. Ja, und es ist nicht da. Also wenn es da wäre, wäre es hart an der Kitschgrenze, glaube ich, vorbei. Und das ist es überhaupt nicht, sondern es ist die Wärme des Lebens ist da und sie ist nicht da. Aber sie könnte. Die Liebe, es muss es geben. Also die Sehnsucht danach oder das Glück der Hoffnung auf Glück, du hast das schon beschrieben. Also das ist nicht so eine zweidimensionale Glücksbeschreibung, sondern das Glück der Hoffnung auf Glück, das ist ein weiter Raum. Ich mag das sehr. Ich finde es wunderbar gewählt und ja, ich bin beschenkt, dass ich das kennenlernen darf. Ich habe dazu ein Bibelwort gesetzt. Das kommt aus Psalm 90 und es das heißt: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und dieser Psalmvers, der hat eigentlich eine ganze Kultur begründet, also dieses Memento Mori-Motiv. Und die Kunst zu leben ist eben die Kunst, auf das Sterben zuzugehen. Die Ars Vivendi hat etwas zu tun mit der Ars Morendi. Das ist in diesem Psalmwort drin und ich finde, das ist der Kern, den ich sehe und verstärken will in dem Friedgedicht. Dieses Motiv, bevor ich sterbe, macht etwas deutlich. Also ich habe noch etwas ganz Wesentliches zu sagen. Ich muss noch einmal die Essenz des Lebens benennen. Und das ist dieses Motiv, wenn ich weiß, dass ich sterben muss, dann ziehe ich daraus eine Klugheit, eine Lebensklugheit. Und nicht eine Verzweiflung oder nicht ein frömmelndes Gefühl oder so, sondern in dem Moment weiß ich, was zählt an jedem Tag. Und das kann ich auch beim Drittel meiner Lebenszeit mir gerne vergegenwärtigen und danach leben. Weil die Endlichkeit und weil die mich sensibilisieren und ich meinen Tag nicht dahin gebe oder das Unwesentliche sage und tue. Ja.
Ja, und dazu gehört natürlich auch eine gewisse Lebenserfahrung und Reife, das muss man wirklich selber sagen. Also das ist so. Und wahrscheinlich ist es wirklich so, wenn man dann auf der Schwelle steht, dass einem dann vieles nochmal bedeutend klarer wird. Ja, ich finde auch, dass das ganz wunderbar passt. Vielen Dank. Es hat mich auch sofort angesprochen. Ich habe sofort gesehen und verstanden, warum du das dazu gewählt hast. Und das hat das Ganze sehr rund gemacht.
Ja.
Wunderbar, vielen Dank. Ja.
Unsere 13. Folge. Also es ist nichts Schlimmes passiert, Susanne. Das muss man jetzt mal
Es ist
sagen.
nicht. Nein, überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Im Gegenteil. Ich würde, bevor ich sterbe, noch einmal lesen,
Ja.
Bevor wir zum Ende kommen. Bevor ich sterbe. Bevor ich sterbe, noch einmal sprechen von der Wärme des Lebens, damit doch einige wissen, es ist nicht warm, aber es könnte warm sein. Bevor ich sterbe, noch einmal sprechen von Liebe, damit doch einige sagen, das gab es, das muss es geben. Noch einmal sprechen vom Glück, der Hoffnung auf Glück, damit doch einige fragen, was war das? Wann kommt es wieder?
Das war die 13. Folge und wir haben sie genannt von Nichtgesagtem und der Wärme des Lebens und Erich Fried und Marie-Louise Kaschnitz haben uns dazu ganz viel gesagt. Schön.
Ja, das denke ich auch, ja. Ja, und ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken jetzt an dieser Stelle bei unserer Zuhörerin Gabi Bombes, die uns nämlich auch ihr Seelenfutter geschickt hat. Ein Gedicht von Eichendorff, über das wir uns sehr gefreut haben. Wenn ihr eigenes Seelenfutter habt, dann schickt es uns. Wir freuen uns und werden auch versuchen, das ein oder andere, wahrscheinlich auch das Gedicht von Eichendorff jetzt, in unsere Folgen einzubauen und sind offen für alles. Nicht wahr, Friedemann?
Oha.
Für fast alles.
Doch. Also das ist jetzt hier wie bei Erich Fried, das, das gab es, das muss es geben. Also wir gucken mal, wohin uns das alles führt. Folge 14 ist auf jeden Fall als nächste dran. Die könnt ihr dann in einer Woche am 27. Juni hören und ja, wir freuen uns, dass wir euch wieder Seelenfutter ins Haus schleppen können.
Genau.
Danke, Susanne. Tschüss.